Sina.
Moin Manuel.
Neue Woche, neuer Podcast. Diese Woche unser Thema König Fußball regiert die Welt. Und während der Recherche ist mir aufgefallen, dass das eigentlich ganz gut passt, weil heute findet das Endspiel eines sehr kontroversen neuen Turniers statt. Aber da sprechen wir gleich noch drüber. Erstmal würde mich interessieren, was du die Woche so gemacht hast. Und du hast mir neulich erzählt, dass du den ID.Buzz ausgeliehen hast und den ein bisschen austesten wolltest. Und da bin ich natürlich sehr gespannt auf deinen Fahrbericht.
Genau, wir haben uns den VW ID.Buzz ausgeliehen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich den fahre, weil ich den wirklich als Bulli toll finde. Ich bin ja Bulli-Freundin. Wir haben ja auch einen Camper als Bulli. Mhm. Aber jetzt steht die Frage an, ob wir uns modernisieren und vom Camper Diesel zum Camper ID.Buzz, also Elektrocamper, umswitchen.
Ja.
Und es gibt ein Unternehmen, was den als Camper auch schon ausgebaut hat mit einem entsprechenden Innenraumsystem, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil der ist ja auch ein bisschen kleiner als ein normaler VW-Bus. Und da musst du halt schauen, passt man da zu zweit mit Hund zum Campen rein? Mhm. Ist ja nochmal so eine Frage. Und das Ergebnis ist, es hat sehr gut geklappt. Ich war sehr überrascht, wie man das innen ausbauen kann, dass man wirklich richtig viel Platz hat, obwohl der Wagen so klein scheint. Vom Fahrerlebnis her war er beim ersten Mal und auch jetzt beim zweiten Mal total genial. Macht super viel Spaß, mit dem Auto zu fahren. So viele Assistenzsysteme, dass du fast gar nichts mehr selber machen musst, was ich persönlich sehr angenehm finde.
Ja.
Wir waren aber in den Niederlanden unterwegs, da ist 100 auf der Autobahn, das ist sowieso sehr angenehm. Also,
stimmt.
Ne, das, ja. Aber wir erinnern uns, hier in Deutschland hat man ja das Problem mit den Schildern. Deshalb kriegen wir das ja nicht hin mit dem Tempolimit. Nein, aber es war wirklich sehr schön, hat Spaß gemacht. Und ich kann jetzt auch sagen, zumindest in den Niederlanden, in Deutschland weiß ich es noch nicht, aber das Laden war sensationell einfach. Genau so wünsche ich mir das. Wir sind an der Autobahn unterwegs gewesen dann auch. Also eigentlich sind wir so viel gefahren, dass wir hätten gar nicht laden müssen. Die Niederlande sind ja nicht so groß. Aber du musst ja zum Abgeben, wenn du den mit 80% Ladeleistung bekommst, dann gibst du den halt auch mit 80% beim Vermieter wieder ab. Also mussten wir dann noch einmal eben nachladen und das ging ruckzuck auf die Autobahn, Raststätte und da sind die in den Niederlanden auch super ausgebaut, schön überdacht auch. In Deutschland ist das eben nicht so viel, ne? Da stehst du mehr so dann, wenn es regnet, halt auch mal im Regen. Ruckzuck angeschlossen, du brauchtest auch keine Karte, du musstest nirgendwo angemeldet sein, sondern du hast einfach gesagt, ich will laden, Kreditkarte rangehalten, es hat einmal gepiept und er fängt an mit laden. Und genau so möchte ich das haben.
Ja, ja.
Also ich bin quasi jetzt offensichtlich dann im Elektrozeitalter angekommen, zumindest in den Niederlanden, wie es hier ist, weiß ich noch nicht.
Schön. Also ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, unser Podcast zur Elektromobilität müsste ungefähr ein Dreivierteljahr her sein.
Ja.
Und das war unser erster Podcast, wo wir so ein bisschen aneinander geraten sind mit den Meinungen. Also nichts Böses. Also wenn ihr nochmal reinhören wollt, hört gerne rein. Damals ging es vor allen Dingen um das Thema Reichweite und wie praktikabel das tatsächlich ist, wenn man ein Elektroauto beruflich braucht und wenn man darauf angewiesen ist, sehr schnell von A nach B zu kommen und einfach Strecke machen muss.
Ja, aber es ging ja nicht nur um die Reichweite, sondern es ging auch um die Lademöglichkeiten.
Stimmt.
Und die fand ich zumindest vor einem Dreivierteljahr, weil wir da ja auch schon mal wieder ein Vierteljahr davor getestet hatten. Und zumindest in Mecklenburg-Vorpommern waren sie alles andere als wunderbar. Also Stationen gab es, aber die Ladesäulen gingen nicht.
Ja.
Und ich habe das jetzt an drei Stationen einfach mal in den Niederlanden ausprobiert. Also ich habe nicht an einer voll geladen, sondern ich habe gedacht, nee, machst du mal stichprobenartig, guckst du nochmal. Es lief alles. Aber dafür sind die Niederlande ja bekannt, dass sowas dann auch bei denen funktioniert. Bei denen funktioniert Küstenschutz, bei denen funktioniert irgendwie ziemlich viel. Und da könnte man sich einiges von abgucken. Auch Fahrradmobilität funktioniert ja wunderbar da.
Ja, also vor allen Dingen in Groningen, also es ist einfach, da spielt das Auto eine untergeordnete Rolle. Also ich fahre ja selbst gerne Auto, aber bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Lastenrades und entdecke so.
Das ist nicht dein Ernst.
Habe ich dir noch gar nicht erzählt, ne?
Nein.
Ja, ich habe mit dem Kleinen, wir haben so eine Vorrichtung gebaut, der kommt in den Kindersitz vorne rein. Und seitdem bin ich, ich würde sagen, alle zwei, drei Tage mit ihm unterwegs und entdecke Friesland, Und das macht einfach sau viel Spaß. Man erkennt aber auch, warum die Fahrradfahrer an der einen oder anderen Stelle was zu meckern haben, und zwar vollkommen berechtigt, ne? Also man hat ja nochmal einen ganz anderen Blick auf den Straßenverkehr.
Wir können bald einen Podcast machen zum Thema Fahrradmobilität.
Genau.
Das finde ich total spannend. Ich bin ja auch immer sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs, weil es sich auch in Jever und Umgebung anbietet. Mhm. Aber wenn du mit einem Lastenrad unterwegs bist, dann ist das vielleicht eventuell angetrieben.
Ja, ohne wird es nicht gehen, glaube ich.
Das heißt, ich lade dich mal ein mit deinem Kleid und vielleicht mit auch deinem Hund mal nach Jever zu radeln. Und dann treffen wir uns da mal und gehen mal so ein paar neuralgische Punkte in Jever ab, weil wir haben ja auch schon einiges für die Fahrradmobilität da gemacht. Und dann kannst du das als Außenstehender, kannst du das dann mal bewerten, als neue Fahrradfahrer, Begeisterter sozusagen.
Ja, klingt gut, mache ich gerne.
Wunderbar. Also ich habe übrigens nicht nur gecampt, sondern ich habe auch mein Tablet mitgehabt und habe dann natürlich die Frauenfußball-EM in der Schweiz verfolgt.
Mhm.
Fast jedes Spiel gesehen, weil ich A, ja selber mal früher Fußball gespielt habe und B, mich das auch einfach begeistert. Und der Frauenfußball jetzt auch wirklich einen Zulauf bekommen hat. Wir wollen ja gleich ein bisschen drüber reden. Das Thema habe ich heute auch ausgesucht. Man kann es sich möglicherweise denken. Aber jetzt die Frage an dich, guckst du die Spiele auch? Hast du überhaupt Zeit dazu und interessiert es dich?
Also mich hat Frauenfußball noch nie interessiert und ich habe mir die Frage gestellt, warum? Und dann bin ich noch ein bisschen tiefer gegangen und habe gesagt, interessiert mich Frauensport? Und die Antwort ist nein. Aber ich kann ja auch gar nicht sagen, warum. Und dann habe ich gedacht, woran kann das liegen? Und dann habe ich gesagt, wie ist es bei Musik? Und da höre ich tatsächlich auch lieber Männer singen. Also das ist nichts irgendwie, also das ist, ich habe mir wirklich das erste Mal die Frage gestellt, seit ich für diesen Podcast recherchiert habe. Und ich habe auch früher sehr, sehr lange Fußball gespielt, musste damals krankheitsbedingt damit aufhören und weiß nicht, warum ich kein Interesse für Frauensport habe. Ich bin aber tatsächlich auch aus der gesamten Fußballgeschichte, und da kommen wir ja gleich auch noch zu, ausgestiegen, als die WM in Katar angefangen ist. Ungefähr ein Jahr davor habe ich mich mit der FIFA auseinandergesetzt, wie das da alles läuft, was das für politische Hintergründe hat.
Ja, hat nicht mehr viel mit Sport zu tun, ne?
Das hat null mit Sport zu tun, aber da kommen wir gleich noch. Vielleicht hast du eine Antwort darauf, warum das bei Männern so ist. Ich weiß nicht, ob Frauen sich tendenziell auch nicht für Männersport interessieren und mehr Frauensport forcieren. Ich weiß nicht, ob das einfach so ein Geschlechterding ist.
Nee, das kann ich nicht sagen. Aber ehrlicherweise bin ich gerade noch ein bisschen am Überlegen, wie ich diesen Podcast jetzt durchstehen soll, wo du gerade sagst, du interessierst dich weder für Frauenfußball noch für Musik, die von Frauen gemacht wird. Also irgendwie fühle ich mich hier gerade persönlich angegriffen.
Aber das ist es nicht. Du kennst mich ja auch schon ein paar.
Du würdest auch keine Podcasts hören, die von Frauen und mit Frauen gestaltet werden. Ich merke das.
Hör ich tatsächlich lieber. Und ich arbeite auch im Unternehmerischen lieber mit Frauen zusammen, aber das ist irgendwie etwas, was sich so entwickelt hat. Ich weiß ja, dass es nicht so ist, wie formuliere ich das? Also es ist ja nicht so, dass ich keine Wertschätzung gegenüber Frauen habe. Es interessiert mich einfach nicht. Und deswegen war der Podcast ganz gut, um das mal aufzubereiten. Und der Grund, warum Frauenfußball an dem Punkt ist, wo er ist, das sind wahrscheinlich Menschen wie ich. Und vor allen Dingen, ich habe es vorhin schon in der Ankündigung gesagt, es findet ja gerade ein sehr großes Turnier neben einem leider nicht so großen Turnier statt. Und das zeigt eigentlich schon das gesamte Problem der FIFA oder des Fußballs.
Ja, dass man diese Parallelveranstaltung aufmacht, ne?
Genau, ja.
Du meinst jetzt vermutlich die Nations League?
Genau, also die...
Aber
die,
ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich von der gar nichts mitkriege. Vielleicht ist die aber auch gerade einfach nicht in meiner Bubble. Also ich habe mitbekommen, dass ein Spieler vom FC Bayern München stark verletzt ist. Das ist aber auch alles. Also bei mir ist eher im Fokus, dass unsere Kapitänin Julia Gwynn sich im ersten Spiel der EM so sehr verletzt hat, dass sie nicht mehr weiter mitspielen kann. Das ist eher mein Fokus.
Okay.
Und aber weil du gerade gesagt hast, ob Männer sich eher für Männersport und Fußball interessieren und Frauen dann eben für Frauensport, das glaube ich nicht. Also ich weiß das von mir selber, dass ich lange Zeit auch gerne ins Stadion gegangen bin, zum Beispiel in Hannover, also Hannover 96 mir angeschaut habe, auch als sie in der Euroleague waren und als sie noch in der ersten Liga waren. Und irgendwann habe ich aber angefangen, dieses ganze System Fußball zu hinterfragen. Manchmal kommt man ja auch so komische Gedanken, ich weiß auch nicht, das kommt einem dann so zugeflogen. Und habe dann erstmal so ein bisschen festgestellt, wie ist das eigentlich strukturell aufgebaut und wo geht es um den Sport und wo geht es eigentlich nur noch um Geld und um Macht? Und gerade auch ein Martin Kind bei Hannover 96, der ja als Unternehmer von den Kind-Hörgeräten, möglicherweise kennst du die, da ja mit drin steckt. Und das ist dann halt wirklich immer so eine Frage, wie sehr geht es hier eigentlich nur noch um finanzielle Interessen oder steht der Sport im Mittelpunkt und auch die Fans, also die Fankultur.
Ja.
Und das wurde alles immer weniger und ich hatte immer schlechtere Laune und dann habe ich gesagt, nee, jetzt irgendwie weiß ich auch nicht, wenn ich ins Stadion gehe, dann bezahle ich ja mit meinem Eintrittsgeld dieses System weiter. Und das konnte ich irgendwie auch nicht mehr. Das ist ungefähr wie das, was du gerade gesagt hast. Ich setze mich mit der FIFA auseinander und auf einmal kann ich die WM in Katar nicht mehr im Fernsehen gucken, weil ich habe sie auch nicht geguckt.
Okay, auch aus den Gründen tatsächlich?
Ja, auch aus den Gründen, obwohl ich gerne Fußball gucke und ich das Spiel auch mag. Ich kann mit anderen Ballsportarten nicht so viel anfangen. Also Handball ist so, weiß ich auch nicht, das spielt sich ja für mich optisch nur vor den Toren ab. Dazwischen passiert einfach irgendwie gar nichts. Sie rennen nur ganz schnell von A nach B. Und als ich in Flensburg studiert habe, bin ich zwangsläufig Handballfan geworden, der SG Flensburg-Handewitt. Da geht ja auch Robert Habeck immer gerne hin zu den Spielen, aber wir haben uns da nie getroffen. Und als ich eine Zeit in Oldenburg gelebt habe, musste ich ja zwangsläufig Fan von Basketball werden, weil die EWE Baskets ja in der ersten Basketball-Bundesliga spielen. Und das war auch wirklich eine spannende Zeit. Das war in der Halle, das war nochmal was ganz anderes, als wenn du draußen im Stadion bist. Aber irgendwie fesselt mich immer Fußball. Und dann ist halt die Frage, steigst du dann irgendwann auf Frauenfußball um? Vor allen Dingen, wenn du dir dann die Dinge anguckst, die dann so ungerecht im Hintergrund laufen. Ne? Weil eigentlich, finde ich, sollte es ja gleichgewichtet sein. Ist es aber nicht.
Absolut nicht. Und also es findet gerade parallel die Club-WM statt. Das ist halt ein sehr umstrittenes Turnier, das von der FIFA initiiert wurde und da geht es halt in erster Linie um sehr, sehr viel Geld und der FIFA-Chef, und da kann man tatsächlich einen eigenen Podcast drüber machen, weil das ist eine sehr streitbare Persönlichkeit, ist glaube ich am diplomatischsten formuliert, der Gianni Infantoni. Der hat sich selbst auf die Fahne geschrieben, das alles ein bisschen fairer zu machen und das alles so ein bisschen gleichzustellen und zu gucken, dass da alle so mitkommen, vor allem, dass der Frauenfußball ein bisschen weiter nach oben kommt und initiiert dann dieses Turnier. Und Sonntag, also heute, wo wir ausstrahlen, ist halt das Finale. Und das Besondere ist, dass sich da fast ganz Europa gegen gewehrt hat, weil es so ist, dass gerade die Menschen im Profisport, dass die bis zu, ich glaube, 75 Spiele pro Jahr haben und dass sie es einfach nicht mehr schaffen. Ne? Also, dass das wirklich so ein Overload ist und dass es wirklich nur noch ums Geld geht. Und wenn man sich mal, Stichwort Geld, wenn man sich mal anguckt, was die Fußballclubs für Geld haben, also der reichste Verein ist Real Madrid mit 1129 Millionen Euro Umsatz 23/24. Marktwert von 6,75 Milliarden US-Dollar. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn man dann sich anguckt, was die Frauen verdienen, also es ist ein bisschen schwierig zwischen Vereinswert und das Gehalt einer Profifußballspielerin, aber da sind wir im Schnitt so, wenn ich richtig recherchiert habe, bei 70.000 Euro pro Jahr. Pro Jahr. Ne? Und verdienen gute Fußballspieler mit ein oder zwei Instagram-Stories.
Ja, da sagst du was. Ich erinnere mich an Millionenbeträge, die Thomas Müller oder Manuel Neuer beim FC Bayern verdienen. Ja. Das ist ja quasi nur in Deutschland, wenn du die besagten Madrilenen ansprichst, also Real Madrid, FC Barcelona, wahrscheinlich noch Arsenal,
Ja.
Weil da jetzt ja auch die Scheiß mit drin hängen, Paris Saint-Germain, da genauso.
Ja.
Da gehst du auch mit zweistelligen Millionenbeträgen im Jahr nach Hause.
Ja.
Das ist schon wirklich gigantisch. Und weil du das Verhältnis gerade aufgemacht hast, Männer zu Frauen, ich habe es mal mir angeschaut, weil wir ja auch so ein bisschen über die FIFA sprechen, die ja auch für die Steuerung der WMs zum Beispiel zuständig sind.
Mhm.
Und 2023 habe ich mir mal, das habe ich rausgefunden, die WM-Preisgelder rausgesucht. Und da haben die Männer 440 Millionen Dollar bekommen, Frauen 110 Millionen Dollar.
Ja.
Also nur, dass man das mal sieht. Also das ist halt gerade ein Viertel, was Frauen irgendwie als Preisgeld bekommen, aber mit welcher Begründung? Also weil es Frauen sind oder also ne, was steckt dahinter? Und dieser Präsident Infantino, den du gerade benannt hast, finde ich wirklich ein sehr aalglatter Typ irgendwie und ich ja, werde mit ihm irgendwie auch nicht warm, aber insgesamt mit dieser gesamten Struktur der FIFA, also wenn du dir halt auch anguckst, wie irgendwelche WMs in irgendwelche Länder vergeben werden, also so wirklich transparent ist das nicht. Ich glaube, da passiert auch ganz viel mit, wir machen mal kurz irgendwie eine Schatulle auf und dann läuft der Laden. Hauptsache, die FIFA profitiert davon.
Yeah.
Und aber für 2027 hat er gesagt, plant er Parität, also der Infantino, das heißt also, dass Männer und Frauen bei den WMs dann gleich viel bekommen sollen. Ich meine, das ist ja eine Steigerung gegenüber der 60er, 70er Jahre, wo die Frauen noch ein Kaffeeservi bekommen haben, wenn sie irgendwie ein großes Spiel gewonnen haben. Ja? Also ja, ich glaube, es geht nur mit Sarkasmus, ansonsten wird man ja wahnsinnig als Frau in diesem Bereich. Ne?
Ja. Yeah.
Das ist ja irre. Und wenn du dir anguckst, du hast Katar angesprochen, ich glaube, da müssen wir auch nochmal rein. Als die FIFA das entschieden hatte, dass die Männer-WM 2022 dorthin vergeben wird, haben ganz viele ja gesagt, das geht nicht, Menschenrechtsprobleme, auch Klimaproblematiken, so nach dem Motto, wir bauen halt die schicken Stadien und dann müssen wir die aber so weit runterkühlen, weil sonst hält das ja keiner aus, da zu spielen.
Ja.
Das Problem war auch die Arbeitsbedingungen und ich kann mich erinnern, dass es, glaube ich, Franz Beckenbauer war, der mit in einer Kommission war, wo sie immer zwischendurch die Spielstätten begutachtet haben, wenn die gebaut worden sind, vorher schon. Und da hat er dann bei einer Besichtigung gesagt, nö, also ich erkenne hier gar keine Arbeitsrechtsverletzung und hier ist auch gar keine Sklaverei. Also was hat er gedacht? Dass wie früher, als das Römische Reich noch da war, dass die Sklaven mit irgendwelchen Stahlketten um den Hals an ihm vorbeigeführt werden und dann kann er sagen, ah, guck mal, hier sind Sklaven, die arbeiten müssen.
Wahrscheinlich, also, wahrscheinlich haben die Brillanten auf der brandneuen Rolex so ein bisschen geblendet.
Man weiß es nicht. Aber das ist schon wirklich, wirklich schwierig. Und das war so der Punkt für mich. Also vorher schon, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die WM fand 2018 in Russland statt.
Ja.
Und da war Russland auch schon ein Problem. Also heute ist es noch viel mehr ein Problem. Aber da war es auch schon ein Problem. Und auch da, und es tat mir wirklich weh, habe ich die WM nicht geguckt. Und ich mag diesen Sport.
Und ich auch. Ja.
Ich weiß, dass wenn ich das nicht gucke, dann interessiert das irgendwie niemand. Also es ändert sich danach nichts.
Ja.
Aber das Problem ist, kann man sich selber noch im Spiegel angucken. Und will man das System unterstützen, damit, dass man das guckt, ne?
So geht's mir auch. Und das habe ich wirklich sehr, sehr oft gehört. Das ist ich habe so ein paar Projekte, wo ich sage, ich kann das Unternehmen oder den Konzern nicht mehr unterstützen. Nestle zum Beispiel, da hört man sehr oft das Wort Selbstgeißelung, dass man sagt, Mensch, das... Du machst da keinen Unterschied, ob du dir jetzt Nesquik Kakao holst oder eine Wagner Pizza oder After Eight. Das juckt die gar nicht. Aber es ist, wie du gesagt hast, für das eigene Gefühl. Und ich bin dann ausgestiegen, als ich mir die Todesopfer angeschaut habe. Nämlich laut The Guardian sind in der WM um Katar, also beim Bau der neuen Stadien, die, also es wurden ja, ich glaube, fast alle Stadien gebaut, weil es da bisher gar kein Fußball so richtig gab. Also mitten in der Wüste und es sind 6.500 Menschen sind gestorben. Und jetzt kommt die Diskrepanz. Offizielle Angaben sprechen von 37. Also man muss immer, also 37 wäre schon etwas, wo man schon ein bisschen die Ohren spitzen müsste. Wie kann das sein, dass beim Bau von Stadien 37 Menschen gestorben sind? Und wir sprechen hier einfach von 6.500. Und selbst während der Durchführung der WM sind schätzungsweise 400 bis 500 Menschen gestorben.
Ja, das ist schon krass. Und das ist halt dieser Punkt Menschenrechtsverletzung und wirklich schlechte Arbeitsbedingungen.
Ja.
Da hat man Menschen wirklich als Ware auch durchgeschlissen, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Und da stelle ich mir halt die Frage, wie können wir das dann so als Gesellschaft, wie können wir das als einzelne Individuen dann unterstützen, indem wir Karten kaufen und da noch hinfliegen, indem wir das auch schauen. Also es gab ja so einen kleinen Aufschrei, aber irgendwie ging der doch nicht durch und am Ende, ne, willst du dann halt auch so als Mensch so deine Ruhe haben, du freust dich jetzt auf so eine WM, du willst einfach nur Fußball gucken und das ist halt das Gemeine. Ich will gar nicht jedem Einzelnen den Spaß am Fußball jetzt nehmen. Das Problem ist ja die Struktur, das Problem ist die FIFA, die diese Wettbewerbe dann an diese Länder vergibt, wo es dann gar nicht mehr um den Sport geht. Ich erinnere mich noch, dass die Fußballmannschaft der Männer dann in Katar einmal so eine Geste gemacht hat zum Gruppenfoto, wo sie sich den Mund zugehalten haben.
Ja.
Weil man ja nichts sagen darf, so nach dem Motto. Das Bild ging ja um die Welt. Ich fand's gut. Es gab ganz viel Kritik, so nach dem Motto, das muss man jetzt ja auch nicht machen. Man ist da jetzt als Gast in so einem Land, dann passt man sich da halt auch irgendwie an. Aber ganz ehrlich, wir leben in einer modernen Demokratie und sollen uns an Menschenrechtsverletzungen anpassen. Was ist denn das für eine Aussage von Fußball?
Ja. Also am Ende wurde das ja weil wir so früh ausgeschieden sind von den Kataris, wurde das sogar verspottet, ne, was wir da gemacht haben. Und ich fand das, also letztendlich ist es deren Job. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du Profifußballer bist und gerade nominiert wurdest, wenn es die erste oder die letzte WM ist, dass das, ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man Profifußballer wird, aber ich kann es ein Stück weit verstehen, dass man die Möglichkeit gerne nutzen möchte. Und ich kann es auch verstehen, wenn man irgendwie Bock auf Fußball hat, wenn man irgendwie sich entspannen will und einfach Spaß daran hat, den Leuten zuzugucken, da mit den Vereinen mitzugehen. Deswegen ist es eigentlich umso trauriger, dass dieses ganze Konstrukt so aufgebaut ist. Also wenn man sich mal anguckt, gerade der Gianni Infantino, der wird tatsächlich als lupenreiner Autokrat bezeichnet. Der ist da reingegangen tatsächlich und der hat erstmal das System FIFA komplett umgebaut. Also alles, was ihn irgendwie hinterfragen kann, das hat er so ein bisschen abgeschafft und umgedreht. Er ist vom Geben von Ja-Sagern und was nicht funktioniert, da schießt er halt Geld rein. Und er umgibt sich tatsächlich auch gerne mit Autokraten. Also Russland, Katar haben wir jetzt gesehen, Saudi-Arabien ist ein Riesenfan von Trump und so weiter. Das heißt, das ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes seine Liga.
Aber da kannst du mal sehen, du hast gesagt, er schießt dann Geld rein und am Ende ist es halt auch so, es ist eine Gelddruckmaschine geworden. Also es geht, glaube ich, gar nicht mehr wirklich um den Sport und die Sportlerinnen nicht so, aber die Sportler sind am Ende ja auch nur noch eine Ware. Wenn du dir den Transfermarkt mal anguckst, also in der Bundesliga oder auch in den anderen europäischen Ligen, die sind ja nun mal die größten, wenn du siehst, für wie viel Millionen Euro dort Spieler wechseln, also ne, teilweise dann ja dreistellige Millionensummen, also da ist ein Fußballspieler, ist nur eine Ware.
Mhm.
Und der wird dann fit gespritzt und der kann doch seinem eigentlichen Gedanken, dass er Bock hat auf Fußball spielen und dass er sich da mal so reinbuddeln will, dem kann er gar nicht mehr folgen, weil eigentlich muss der nur noch funktionieren. Der muss dann auch Social Media mäßig funktionieren, der muss vor der Kamera funktionieren. Also ich will jetzt gar nicht das große Loblied singen, so, oh, die armen Fußballer. Also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Mhm. Aber am Ende müssen wir das auch einfach mal verstehen, dass wenn wir in den ersten Ligen in Europa unterwegs sind, dann hat das nichts oder nicht mehr viel von diesem Fußballgefühl, von diesem Fußballgedanken, was man vielleicht so in den 80er und 90er Jahren hatte.
Mhm.
Wo du auch noch eine ganz andere Fankultur hattest.
Ja.
Und da ist halt der Punkt, wir haben ja gesagt, oder unser Podcast heißt ja König Fußball regiert die Welt. Da hätte man im Übrigen noch den schönen Schlager einspielen können, wie in dem anderen Podcast bei Machtwechsel, die ja auch immer das so schön einspielen. Ich mag das voll gerne. Aber ich finde, wir können jetzt schon so halbzeitmäßig in unserem Podcast einen anderen Titel nehmen, nämlich nicht mehr König Fußball regiert die Welt, sondern Geld regiert die Welt.
Ja.
Da wäre im Übrigen das Lied von Roger Cicero passend, was man auch jetzt einspielen könnte, aber das nur mal am Rande. Aber ich finde, um nochmal so auf den Frauenfußball zurückzukommen, weil ich muss dich jetzt ja auch so ein bisschen anfixen, vielleicht guckst du dann ja doch Samstagabend das letzte Gruppenspiel der Frauen gegen Schweden, der deutschen Frauen. Das ist deshalb auch so wichtig, weil wir, wenn wir Gruppenerster werden, haben wir es vielleicht ein bisschen einfacher im Viertelfinale. Weil das ist die gute Nachricht. Wir sind auf jeden Fall schon mal im Viertelfinale als Frauen. Und ich habe vor der EM einen Zeitungsbericht gesehen, wo drin stand, dass die deutschen Fußballfrauen es den deutschen Fußballmännern nachmachen. Bindestrich, und das ist nicht gut, weil die waren in der letzten Zeit ja eher nicht so erfolgreich. Und wenn wir jetzt zumindest schon mal bis ins Viertelfinale kommen, dann ist das gut. Und ich habe mir mal Wettquoten angeguckt, weil Fußball ohne Wettquoten geht ja auch nicht.
Das ist noch ein separates Thema.
Ja, da, also wahrscheinlich können wir mit dem, was wir hier recherchiert haben, auch wieder 5 Podcasts füllen. Aber es passte jetzt halt auch gut. Es ist gerade die EM in der Schweiz und deshalb auch dieses Thema einfach mal aufmachen. Es ist dieser andere Wettbewerb, den du gerade genannt hast, der auch noch läuft. Also insofern, glaube ich, sind die Menschen gerade sehr fußballaffin. Auf jeden Fall Spanien, also die Deutschen, nicht die Deutschen, die spanischen Fußballfrauen, die sind laut den Wettquoten Favorit auf den Titel. Gefolgt von Frankreich. Und dann sind aber auch wir schon dran als Deutschland. Also wir sind vorne mit dabei. Ich finde das ganz spannend. Wir haben jetzt 2 Spiele gewonnen. Das dritte wäre schön, wenn wir das auch noch gewinnen würden. Und deshalb kann ich eigentlich nur sagen, ihr lieben Menschen, wenn ihr uns jetzt zuhört, guckt es euch mal an. Frauenfußball hat sich verändert, auch was die Spielweise angeht. Vielleicht hat man mal so, keine Ahnung, vor 10 Jahren da mal reingeguckt. Dann sah das alles noch immer so ein bisschen amateurhaft aus, was es am Anfang ja auch war, weil es gab keine Zuschauerinnen und Zuschauer, es gab kein Geld, was da reingeflossen ist und dann sieht es halt erstmal amateurmäßig aus und jetzt ist es was anderes. Die Stadien in der Schweiz sind wirklich gefüllt, also im Sinne von ausverkauft, da ist wirklich richtig was los und wie Fußball gespielt wird, ist auch ein ganz neuer Augenschmaus. Ne? Also wenn man auch auf die Ästhetik des Spiels mal zu sprechen kommen möchte, da macht das wirklich Spaß zuzugucken. Also da geht es wirklich auch um Kampf. Es gab bislang kein EM-Spiel und ich habe fast alle gesehen, was irgendwo 0-0 ausgegangen ist oder so. Oder also es gab in jedem Spiel mindestens ein Tor, aber eigentlich sind sie sogar torreicher, die Spiele. Also tu's dir mal an, lieber Manuel. Guck mal rein mit deinem Kleinen und vielleicht hat der ja auch Bock.
Das wäre aber meine Frage. Also du kennst jetzt ja Frauenfußball und Männerfußball. Gibt es da Unterschiede? Also spielen die Frauen strategischer, körperbetonter? Sind die disziplinierter? Läuft das fairer ab? Also wenn du jetzt überlegen würdest, fällt dir direkt was ein?
Ja, Männer machen viel mehr Show. Wenn Männer im Fußball...
Ich hab's befürchtet.
Ja, aber es ist so, sorry, guck's dir an. Wenn Männer im Fußball fallen, meine Güte, da denkt man ja im ersten Moment, okay, da ist jetzt gerade alles abgerissen, eigentlich ist das Wadenbein durchgetrennt und in der Schulter ist auch noch was gerissen und also wirklich Drama, ne?
Ja, man kennt das von Neymar, ne? Der, wenn der angeditscht wird, der rollt bis ins Hotel wahrscheinlich.
Ja, genau, weil da liegt es sich dann auf dem Bett auch viel besser. Nein, aber das ist wirklich ein Unterschied. Also früher habe ich auch gedacht, als ich Frauenfußball gesehen habe, ich habe es ja selber auch gespielt, das war beinahe noch ein bisschen statisch. Also die Bewegung fehlte auch so ein bisschen, so dieser Spielfluss. Aber das ist wirklich ganz bewusst gesagt früher. Wenn man sich das heute anguckt, wie gesagt, schau dir jetzt einfach, läuft ja irgendein Spiel, einfach mal reinschauen. Also es ist ein Spielfluss, da ist viel Taktik mit dabei. Die Trainerinnen und Trainer, also sind ja auch viele Trainerinnen dabei, auch wirklich Prominente, die haben dann wirklich schon so einen Matchplan und das macht Spaß, den Spielzügen zuzugucken, zu sehen, wo läuft eine Spielerin dann in die Tiefe des Raumes und von da kommt dann eben auch der Ball. Es wird auch gefoult, selbstverständlich. Es gibt auch gelbe und auch rote Karten. Jetzt auch in der Vorrunde gab es auch den ein oder anderen Elfmeter, weil es Fouls eben im Strafraum gab. Also das passiert auch alles, aber nicht irgendwie kratzen, beißen, zwicken, wie vielleicht einige denken beim Frauenfußball. So ist es ganz und gar nicht, sondern da wird schon ordentlich reingegangen. Ne? Da wird reingegrätscht, genauso wie beim Mann. Da wird sich mit dem Körper reingestellt. Also da ist nichts anders als beim Männerfußball. Und vielleicht kann man noch einen Punkt nennen, das hört sich jetzt oberflächlich an, aber ich glaube, es ist nicht oberflächlich. Der Fußballspieler, also der männliche Fußballspieler, hat sich ja auch so ein bisschen zu einer Art Mode-Ikone entwickelt. Also ja. Ne, die sind ja immer mega gestylt, waren vorher vielleicht noch beim Friseur, sind dahin geflogen nach Mallorca, hatten wir letztes Mal im Podcast. oder haben irgendwelche Aussagen, was ihre Klamotten betrifft oder keine Ahnung. Also ne, das sind ja Statements, die die Männer setzen.
Mhm.
Und bei den Frauen war das, glaube ich, eine Zeit lang so, dass man gedacht hat, Achtung Klischee, in den 80er, 90ern hier, das sind alles so Hardcore-Lesben, die alle schön kurz geschorene Haare haben und wahrscheinlich, also wenn sie nicht gerade ein Fußballtrikot anhaben, irgendwie mit Flanellhemd durch die Gegend laufen. Spoiler, nein. Guckt euch Spiele an, es sind ganz normale Frauen, die deine Nachbarin sein könnten. Bei den Schwedinnen sind sehr viele, die blond sind. Also das kann man vielleicht als Vorurteil mal in den Raum werfen. Aber ansonsten sind das mittlerweile genau solche Trendsetterinnen, auch modische Trendsetterinnen. Da gibt es in der Schweiz eine Frau, die da wirklich sehr polarisiert. Und ja, also Frauenfußball ist heute wie Männerfußball. Genauso toll, genauso spannend, genauso schillernd.
Wie war das, wo du damals angefangen hast, wo du gesagt hast, du möchtest Fußball spielen? Damals wahrscheinlich noch nicht normal. Ich habe gesehen, dass Frauenfußball vom DFB erst 1970 anerkannt wurde. Ich glaube, in Großbritannien gab es sogar mal bis 21, also 1921, ein Verbot. Wurde ein Verbot ausgesprochen, da durften Frauen kein Fußball spielen. Weißt du noch, wie du da wahrgenommen wurdest? Du gesagt hast, du möchtest als kleines Mädchen, junge Frau Fußball spielen?
Ich war gar nicht mehr so klein tatsächlich, als ich gesagt habe, ich würde gerne Fußball spielen. Ich war, ich glaube 16, also ich war schon sehr, sehr alt. Also der Drops war da schon gelutscht, es reichte nur noch zur Hobbykickerin, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. wir haben da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Wo hast du eigentlich gespielt?
Ich
in welchem Bereich? Also warst du Verteidiger, warst du Mittelfeldstürmer?
Stimmt, haben wir schon drüber gesprochen. Ich wollte immer Sturm, war aber immer in der Abwehr, leider.
Ja, aber Abwehr, also ich war auch in der Abwehr, aber ich habe das geliebt, also so das Aufräumen vor der Torwartin, das ist doch, das ist doch geil. Und das Vorbereiten fürs Mittelfeld dann.
Ich fand es immer cool, wie die Tore gemacht haben und manchmal ist es ja so, dann verletzt sich jemand oder ist jemand nicht da und dann besetzt du eine neue Position und dann probiert der Trainer auch mal, aber ich konnte es einfach nicht. Also ich war, da wo ich war, war ich genau richtig. Das habe ich, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Ich weiß, dass ich einige Karten kassiert habe, weil ich nicht so ganz zimperlich war, aber musst du ja auch in der Abwehr, da darfst du ja nicht irgendwie mit Samthandschuhen beigehen.
Das
von
kann
daher
ich mir überhaupt nicht vorstellen bei dir, witzig.
Echt nicht?
Nee, ich hätte gedacht, du bist so ein Typ Mario Gomez, du stehst vorm Tor und willst bedient werden. Weißt du so?
Wie soll ich das jetzt als Lob verbuchen?
Nee, wieso? Der war ja nun sehr erfolgreich, ne?
Ja, ja. Also komm. Stimmt, so machen wir es. Okay. Nee, so einer bin ich nicht.
Mario Gomez wäre ja nicht in die Nationalmannschaft gekommen, wenn er nicht gut gewesen wäre.
Ja,
ne? Also insofern war das schon Lob, aber ist halt ein Typ.
Ja.
So.
Nee, ich habe hinten gearbeitet tatsächlich. Ja,
ja, guck, siehst du. Links, links, rechts, Mitte?
Ich glaube rechts.
Ja, okay.
Ja.
Ich auch.
Ah, okay.
Ja. Ich bin gespannt, vielleicht kommen wir irgendwie, wenn die All-Stars sich nochmal treffen zum Fußball spielen, vielleicht spielen wir einfach mal gegeneinander. Das ist witzig, aber wir waren gerade, ich möchte wieder zurückkommen, entschuldige für diesen Abschweif, aber das war mal wichtig zu wissen.
Mhm.
Du warst gerade bei Deutschland und dass das ja da noch nicht so toll war. Und das war 1955, ich habe es nämlich auch rausgesucht, da hat der DFB erklärt, Frauen seien für Fußball nicht geschaffen.
Mhm.
So, das muss man halt auch erstmal in den Raum werfen. Und 34 Jahre später sind sie dann ja das erste Mal Europameisterin geworden. Und jetzt füllen sie ja auch entsprechend die Stadien, wie ich das gerade schon gesagt hatte. Und 1970 wird dieses Verbot aufgehoben, aber nur unter gesellschaftlichem Druck und wachsendem Interesse. Aber es gab da noch keine Strukturen, es gab noch keine Ligen, es gab auch noch keine Förderung.
Okay.
Also da mussten sich die Frauen wirklich selber rausarbeiten. Und 1982 gab es dann das erste offizielle Länderspiel. Also die Länderspielmannschaft wird gegründet. Und das erste Spiel war gegen die Schweiz, wo jetzt die EM stattfindet.
Okay.
Genau. Und dann 1989 sind wir Europameisterin geworden, völlig überraschend. Und da gab es dann dieses besagte Kaffeeservi als Prämie. Ja, juhu. Also ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich wäre ausgeflippt, glaube ich.
Weißt du als Gegenpol, was die Männer da schon verdient haben? Also was die an Prämien bekommen haben?
Nee, das müssen wir nachreichen. Aber das wäre jetzt tatsächlich mal interessant
zu wissen. Das wäre mal interessant zu hören.
Aber ich wage mich mal aus dem Fenster. Es war kein Kaffeeservice.
Ich glaube auch nicht, ne? Oh Mann, ey.
Das ist echt Wahnsinn. 2003 und 2007, nur dass wir das auch noch mal kurz haben, sind wir dann ja Weltmeisterin geworden unter Sylvia Knight, eine super Fußballtrainerin, wie ich finde. Ich habe die Spiele immer sehr gerne gesehen und Birgit Prinz war da unsere Kapitänin, auch eine großartige Fußballerin. Und da fing das auch an, dass die deutsche Frauennationalmannschaft so eine Vorzeigemarke wurde, ne, vom Fußball. Also wir waren auf einmal wer. Das war wirklich toll. Und 2022 haben wir das EM-Finale in Wembley erreicht, aber haben gegen England leider verloren im Finale. Aber man erinnert sich vielleicht, Alexandra Popp war da noch unsere Kapitänin, die ja mittlerweile auch aufgehört hat. Und die hat sich da reingeschmissen, die hat geackert, die war dann zum Schluss auch verletzt, also konnte dann das Finale auch nicht mehr mitspielen. Und hat aber, glaube ich, massiv dazu beigetragen, dass die TV-Quoten richtig gut waren. Das habe ich nochmal nachvollzogen. Und die gesellschaftliche Wahrnehmung auch gesteigert wurde. Und das ist ja wichtig. Also weil Fußball lebt ja von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Wenn da keiner hingeht, wenn das keiner guckt, dann ist egal. Dann kannst du da ja, ich weiß nicht, was für Perlen auf dem Platz stehen haben. Es braucht ja Leute, die das Geld mitbringen.
Ja. Ja, und dann wird es halt auch erst interessant für die großen Sponsoren, ne? Und das ist letztendlich das, was den Fußball pusht am Ende des Tages.
Ja. Weil wir ganz kurz noch über die Gelder gesprochen haben und über die Unterschiedlichkeiten, ne? Es geht auch anders. Das zeigt, und das hast du vielleicht ja auch in deinen Recherchen, oder aber ich erzähle dir was Neues, das zeigt Skandinavien. Die haben nämlich ganz früh und rechtzeitig eine Gleichstellung hinbekommen zwischen Männern und Frauen. Und Norwegen zahlt seit 2017, das ist also jetzt schon fast 10 Jahre her, Equal Pay. Da kriegen Männer und Frauen das gleiche Geld.
Kriegen Männer deshalb weniger? Oder wie funktioniert, also wie wird das finanziert? Weil man muss sich ja überlegen, dass ich habe mir die Wirtschaftlichkeit der Vereine angeguckt und wahrscheinlich werden alle Frauenvereine der Welt nicht so viel erwirtschaften, wie es Real Madrid macht. Also woraus werden diese Löhne dann gezahlt? Weißt du das?
Ja, da dürfen wir oder müssen wir jetzt unterscheiden. Das ist gut, dass du das sagst. Es geht einmal um Frauen und Männer im Nationalsport und dann geht es, also die Nationalmannschaften, und dann geht es um die einzelnen Vereine. Das kannst du natürlich nicht auch politisch nicht beeinflussen. Also du kannst sagen, wäre schön, wenn ihr das tätet, und du kannst vielleicht auch schärfer werden, kannst sagen, ihr seid total oldschool, wenn ihr es nicht macht. Aber hier geht es um die Nationalmannschaften. Okay. Und da verdienen, ne, also Kaffeeservice versus wahrscheinlich ein paar hunderttausend oder Millionchen, die Männer damals schon bekommen haben. Mhm. Also in Norwegen seit 2017, ob du als Frau für die Nationalmannschaft spielst oder als Mann, es kriegen alle das Gleiche.
Okay.
Und das finde ich schon mal super, weil du gehst ja als Staat, als offizielle Vereinigung des jeweiligen Landes, gehst du ja voran und zeigst, wir bewerten das gleich und wir zahlen auch gleich. Also unser nationaler Fußballverband zahlt gleich. So, da sind wir beim DFB, also beim Deutschen Fußballbund, ja auch noch lange nicht.
Nee.
So, und das wäre halt mal sehr wichtig, ne?
Ja, vor allen Dingen könnte man da ein bisschen was machen, weil das sind ja wirklich Summen, die da ausgezahlt werden. In der ersten Bundesliga auf jeden Fall. In der zweiten verdient man auch schon gut. In der dritten kann ich es nicht beurteilen. Dass Männer sich da mal mit den Frauen kurz schließen könnten, weil es ist ja so, dass du halt in einer gewissen Größenordnung verdienst. Also wenn du 1 Million oder mehr pro Jahr verdienst plus Werbedeals, kann ich, so viel verdiene ich jetzt nicht, aber ob es dann irgendwie 10% oder 20% weniger sind, weiß ich nicht, ob das den Kohl noch fett macht. Und es ist ja so, dass jeder Bundesliga-Verein inzwischen auch einen Bundesliga-Männerverein, auch einen Frauenverein hat. Und sich da zu solidarisieren, wäre, glaube ich, eigentlich mal ein recht guter Weg, wenn es den Leuten wirklich um den Sport geht, ne?
Genau, also geht euch, keine Ahnung, in Niedersachsen sind zum Beispiel die Frauen vom VfL Wolfsburg sehr erfolgreich, sehr aktiv. Schaut euch da doch einfach mal ein Fußballspiel an, oder wenn es der FC Bayern München sein soll, dann auch einfach mal die Frauen. Mhm. Die sind auch richtig gut, auch in der Champions League unterwegs. Also da geht schon was. Und weil du gerade gesagt hast, dass diese Unwucht noch so sehr da ist, das Problem ist halt die Aufmerksamkeit. Wenn du dir mal anschaust, die Medienpräsenz ist bei Männerspielen einfach deutlich höher, ne? Also 10-15% sagt man, gibt es Sportberichterstattung bei den Frauen, also im Verhältnis zu den Männern. Und dann ist natürlich klar, wenn diese ganzen Gelder, diese TV-Gelder, wenn das alles nicht reinkommt, wenn die Stadien nicht so sehr gefüllt sind, wenn das Merchandise, was ja auch wichtig ist, ich habe mir übrigens ein Trikot der deutschen Frauennationalmannschaft erworben jetzt, weil ich dann gedacht habe, nee, das muss ich jetzt auch mal so ein bisschen nach außen tragen und zeigen. Aber wenn wir all das nicht machen, das heißt, wenn das Geld in diesem Bereich nicht reinkommt, dann können folglich ja Frauen auch gar nicht mehr Geld verdienen. Weil wir werden nicht dahin kommen, dass man auf einmal sagt, wie du gerade fragtest, wir regulieren hier mal die Männersparte ein bisschen runter und packen es auf die Frauen drauf. Das wäre ja schön, wenn es so wäre. Das wäre ja auch eine tolle Solidaritätsbekundung, weil ich glaube, in den ersten Ligen im Männerfußball verdienen die alle so viel, wenn das da, keine Ahnung, 10.000, 100.000 Euro weniger wären, dann würden die das nicht mal merken. Aber es würde ja eine ganz andere Bedeutung für die Frauen, für den Frauenfußball haben. Und wenn du dir die Bundesliga-Zahlen mal anguckst, im Durchschnitt verdienen die 3.500 Euro im Monat, vielleicht manchmal auch so 5.000, du hattest es ja vorhin schon mal gesagt. Bei den Männern in der ersten Liga bist du schnell mal, je nachdem, was du für ein Spieler bist, welche Verletzung du hattest, bist du bei 30.000 bis 500.000 Euro im Monat, wohlgemerkt.
So, da sollte man gut mit hinkommen.
So, und das ist eine Diskrepanz. Also wenn wir beide damals weitergemacht hätten mit unserem Talent als Verteidiger und Verteidigerin, wer weiß, wo wir jetzt wären. Wir würden vielleicht keinen Podcast machen oder wir würden Fußball-Podcast machen. Ich weiß es nicht. Aber das ist halt echt ein Problem. Ne? Oder auch, wenn du dir den Vergleich anguckst, es gibt ja einen Bonus, wenn du einen Titel holst. Ne?
Ja.
Das ist ja auch bekannt. Und bei den Frauen ist dieser Bonus beim Euro-Titel 37.500 Euro, also pro Frau.
Oh.
Bei den Männern 300.000 Euro.
Ja.
Mit welchem Recht? Ja, es ist die gleiche Leistung. Wir spielen als Frauen nicht auf einem kleineren Feld. Wir schießen nicht auf kleinere Tore. Wir spielen keine kürzere Zeit. Es ist alles gleich.
Ja.
Also muss auch das Geld gleich sein. Und deshalb bin ich hier mal ganz klar für Equal Pay auch im Fußball. Und das nicht nur bei den Nationalmannschaften, was aber der erste Schritt ist und sein muss. Da müssen wir auch politisch auf den DFB einwirken, sondern dann auch in den Verein. Das finde ich wirklich wichtig.
Apropos Geld verdienen. Ich habe damals viel Geld für etwas ausgegeben. Und zwar waren das Panini-Fußballhefte und die Sticker. Gibt es sowas auch für die Frauen? Weißt du das zufällig?
Weil das hat mir, ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, aber ich habe früher
viel Spaß gemacht. Ja, also was ich da beziehungsweise meine Eltern damals noch für Geld versenkt haben.
Obwohl doch, du hast recht, die waren immer als Klebe, ich habe mir die nie gekauft, aber die waren als Klebeheftchen immer in diesen Hanuta-Dingern drin.
Ja.
Da hast du recht, jetzt habe ich Werbung für Hanuta gemacht, schlimm genug. Aber,
ach ja, ist ja.
Ja, doppelt aber,
schlimm.
So, genau, doppelt gemoppelt. Aber du hast recht, ich habe es im Handel jetzt noch nicht gesehen. Mir ist es zumindest nicht aufgefallen, aber ich werde das gleich nochmal recherchieren. Das ist eine gute Frage, weil da fängt es ja an.
Ja.
Also mit der Wahrnehmung.
Ich wollte gerade sagen, ja. Wir sind fast am Ende, aber ich wollte einen Begriff noch gerne mit reinbringen und der ist mir damals nicht untergekommen, als ich mich mit Katar beschäftigt habe und ich fand das total interessant, weil das ja eigentlich ein Politik-Podcast ist und es gibt den Begriff, also man kennt das Greenwashing, wenn Unternehmen über Marketing sich grüner machen, als sie eigentlich sind, aber es gibt auch den Begriff Sportwashing und das beschreibt quasi, dass Diktaturen und Länder mit Scheichs und Prinzen und Co. Sport, also es ist nicht nur Fußball, das ist Allgemeinsport, nutzen, um ihr Image aufzupolieren. Und das gipfelte tatsächlich in der WM mit Katar. Also dass Katar sich da einfach ein gewisses Standing verschaffen wollte, dass sie Werbung für sich machen wollten. Also die sind ja inzwischen auch in verschiedenen Fußballclubs investiert und die holen jedes Sportevent, was irgendwie geht, versuchen die nach Katar zu holen. Das ist irgendwie so eine Art Hobby der Menschen und das ist deshalb so dramatisch, weil die FIFA ja eigentlich da ist, um halt auch zu fördern. Das heißt, das, was an Geld investiert wird, wird investiert in den Fußball. Es gibt, es werden Beträge, die geleistet werden in jedes Land. Und da geht es halt auch um Gleichstellung, da geht es darum, dass Menschen Zugang zu Fußball bekommen. Und dieser Konflikt gerade, dass man sehr, sehr viel mit Diktaturen arbeitet, du hast es gesagt, Russland, es war gerade da, wo die Krim überfallen wurde, Katar, Saudi-Arabien ist nochmal anders gelagert. Das ist einfach ziemlich schwierig zu verargumentieren, was da gerade bei der FIFA passiert. Und es ist auch gar kein richtiges Auswahlverfahren mehr gibt. Das ist im Prinzip genauso, wie du es gesagt hast. Das wird irgendwie bei einem Glas Wein, Glas Tee entschieden und zack, gibt es einen neuen Austragungsort. Und es ist ein riesiges Problem im Fußball.
Ich glaube eher im sogenannten Kamingespräch, wo der Tumbler Whisky noch in der Hand gerührt wird und die Männer dann alle mit einer dicken Zigarre da sitzen, weil da wird mit Sicherheit auch keine Frau dabei sein, weil ansonsten würde es ja auch anders laufen und es würde auch eine gewisse Transparenz geben. Und genau das ist ein Riesenproblem an der Geschichte.
Ja, also.
Und da ist halt die Frage, da können wir alle uns zusammen mal hinterfragen, ob wir das so noch unterstützen wollen. Mhm. Und nochmal, das ist keine Gegenrede gegen Fußball. Ich finde Fußball wunderbar. Es ist ein toller Sport, egal ob von Männern oder von Frauen gespielt. Und es liegt auch an uns, also gerade auch so Stichwort und Thema Fankultur. Ne? Da kannst du ja auch noch drüber reden. Es gibt viele Fan-Verbündete sozusagen, die dann sagen, wir finden das nicht gut, dieses Durchkommerzialisieren vom Fußball.
Mhm.
Wo dann die Stehkarten mittlerweile auch entsprechend teuer sind, diese Dauerkarten, wo soziale und politische Werte keine Rolle mehr spielen. Und Fußball-Zuschauerinnen und Zuschauer sind ja per se auch politische Menschen. Das kann man ja gar nicht anders sagen.
Ja, ja.
Die tragen ja auch was mit sich rum.
Mhm.
Und es gibt genügend Fans, die dann sagen, wir wollen mehr Nachhaltigkeit, wir wollen mehr Mitbestimmung, wir wollen hier nochmal eine Identität, wir wollen nicht einfach nur das private Spielzeug von einem Scheich sein.
Ja.
Und ich glaube, da sind wir alle irgendwie gefragt, jetzt nicht dem Fußball den Rücken zuzukehren. Das ist ja gar nicht der richtige Weg. Es soll uns ja auch weiter Spaß machen.
Mhm.
Aber die Dinge zu hinterfragen und eben auch mal anzuprangern und dann auch einfach mal zu sagen, das finde ich so jetzt nicht gut. Oder eben auch dann mal eine Amateurliga zu unterstützen, dann Frauenfußball zu unterstützen, die EM zu schauen, die Fußballquoten in diese Richtung hochzubekommen, sodass die Entscheiderinnen und Entscheider an den Mischpulten und auch dahinter in den Strukturen sehen, okay, der Fokus verschiebt sich auf was anderes, also müssen wir da auch hingucken.
Ja. Ja,
das ist wichtig.
Ja. Große Aufgabe.
So ist das und wir haben noch gar nicht alles abgearbeitet, was wir hier so an Notizen aufgesammelt haben, aber ich glaube, wir haben mal so ein bisschen einen Blick reingeworfen in diese Strukturen von FIFA, von UEFA, von DFB, von Menschen, für die Fußball wirklich nur eine Ware ist und Besitztum. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie Scheich bin und ich weiß gar nicht wohin mit meinem Geld, wo ich dann eine Liga auf einmal aufpumpe in Saudi-Arabien, die haben nie Fußball gespielt, aber jetzt baller ich da halt Millionen rein und dann kommt Cristiano Ronaldo und dann kommen irgendwelche anderen Spieler, weil das dicke große Geld lockt. Da dürfen sich an der Stelle, glaube ich, auch die Spieler mal hinterfragen. Habe ich eigene Werte und verrate ich die vielleicht gerade? Oder geht es mir eigentlich auch nur ums Geld? Und dann haben wir wieder den Schulterschluss zu unserem Titelthema. König Fußball regiert die Welt oder eben doch nur Geld regiert die Welt?
Ja, alle Informationen, die wir zusammengetragen haben, findet ihr auf politikaufsohr.de. Da stehen auch nochmal die Top 5 der umsatzstärksten Fußballligen. Wir haben die Top 10 reichsten Fußballclubs weltweit recherchiert, ein bisschen was noch zu Katar aufgearbeitet. Einfach politikaufsohr.de aufrufen und dann auf die aktuelle Folge gehen. Und dann seht ihr da die ein oder andere DIN A4-Seite Recherche.
Da bleibt mir nur noch mein plattdeutsches Sprichwort und das ist wirklich ein waschechtes Fußballsprichwort. Du wirst es erraten, du kennst es aus dem Verteidigerbereich. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher und manchmal hatte man ihn dann auch nicht sicher und dann war man froh, dass der Torwart oder die Torwarte noch da war, richtig?
Ja, das hatte wirklich Potenzial, in die Hose zu gehen. Da gibt es so einige Anekdoten. Aber gut, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Tina. Auch wenn das mal ein bisschen, also eigentlich ist es ja ein politisches Thema, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, wir uns gelungen, das ein bisschen zu beleuchten. Wie gesagt, guckt vorbei auf der Webseite, kommentiert bei uns in den sozialen Kanälen. Und dann bleibt einfach nur noch einen schönen Sonntag zu wünschen.
Vielen Dank, Manuel. Mir hat es auch viel Freude gemacht. Ist auch ein Herzensthema von mir gewesen, das Thema Fußball. Und an der Stelle nochmal gesagt, die Fußball-Frauen-EM in der Schweiz läuft noch bis zum 27. Juli. Dann ist nämlich das Finale und ich hoffe sehr, dass wir Frauen aus Deutschland da eine Rolle mitspielen können. Und vielleicht werden wir ja sogar Europameisterin. Mich würde sehr freuen.
Ich schaue mal rein und drücke die Daumen und sage Tschüss, Sina.
Tschüss, Manuel. Dankeschön.